Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Als wir uns der brennenden Insel näherten, konnte man den Feuerball schon in einer riesigen Entfernung sehen. Das war wie ein Albtraum.
The millions of gallons of oil that have spilled into the Gulf of Mexico are more like an epidemic.
Der vierte Block des Atomkraftwerks Tschernobyl explodiert.
Ich habe mich damals gefragt, ist Tschernobyl Vergangenheit oder Zukunft? Und ich meine, Tschernobyl ist Zukunft.
Es stehen etwa 80% der Stadt unter Wasser.
Sie können sich diese Zerstörung nicht vorstellen. Etwa 90% der Infrastruktur zwischen Strand und der Eisenbahnlinie im Hinterland sind komplett zerstört.
Man nähert sich dem südlichen Teil des Prinz-Wilhelm-Sunds und da wird es dann schrecklich. Man sieht deutlich dicke Ölschicht. Das Wasser ist eigentlich gar nicht mehr da, sondern durch Öl ersetzt.
The tragedy unfolding on our coast is the most painful and powerful reminder yet that the time to embrace a clean energy future is now.
Wenn uns die Technologie außer Kontrolle gerät, zurzeit ist es die Erdöltechnologie. Das Erdöl läuft und läuft und der angeblich mächtigste Mann der Welt schaut hilflos zu. Er kann nur reden, er kann fordern, er kann Schadensersatz einsammeln. Das Öl stoppen kann auch Barack Obama nicht. No, we cannot. Die explodierte Ölplattform und das 1500 Meter tief am Meeresgrund sprudelnde Ölloch des britischen Ölkonzerns BP sind längst das größte Desaster der Geschichte der Erdölförderung. Und es wird täglich größer. Das Öl wird auch kein lokales Problem bleiben, der Golfstrom wird es verteilen, wahrscheinlich bis nach Europa. Der Grund für die Katastrophe ist einerseits klar, unser ungebrochener Hunger nach dem Erdöl, dem Schmierstoff der Weltwirtschaft. Andererseits ist die Katastrophe vom Golf nur ein kleiner Teil des gesamten Desasters. Unser verölter Alltag verursacht seit vielen Jahrzehnten weit mehr Schäden, als jetzt am Golf von Mexiko zu beklagen sind. Die permanente Katastrophe, warum wir aus Schaden nicht klug werden, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Anna Engelke, eine unserer Korrespondentinnen in den USA, ist derzeit unterwegs an der ölverschmierten Küste der USA in Louisiana. Guten Tag dorthin.
Guten Tag.
Was sehen Sie, was erleben Sie und wie erleben Sie die Menschen an der Küste in dieser Katastrophe?
Bei den Menschen erlebe ich eine große Unsicherheit darüber, weil das Öl immer weiter sprudelt. Bei dem Hurricane Katrina vor 5 Jahren, da war es so, der Hurricane ist gekommen, er hat hier für verheerende Verwüstungen gesorgt, aber dann war dann auch irgendwann der Sturm wieder weg und die Menschen konnten aufbauen. Und das ist der große Unterschied. Diese Katastrophe ist anders. Sie hatten ja auch gerade schon einen O-Ton eingespielt von Präsident Obama, der gesagt hat, das sei so ein bisschen wie eine Epidemie. Und gerade dieses Schleichende, dass das überhaupt nicht aufhört, dass das Öl immer weiter fließt und dass wir immer wieder neue Meldungen bekommen, dass jetzt bis zu 9 Millionen Liter Öl am Tag in den Golf von Mexiko fließen sollen. Das führt hier zu einer großen Verunsicherung bei den Menschen. Ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, die sagen mir immer, ja, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ich weiß ja noch nicht mal genau, wann dieses Bohrloch endlich gestopft wird. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum es so eine gewisse Starre hier gibt. Also die Menschen packen schon an. Ich war heute Morgen unterwegs und habe mir angeguckt, wie die Strände sauber gemacht werden. Ich war gestern auf dem Wasser unterwegs und habe gesehen, wie so Absaugschiffe versuchen, diese Ölfetzen aufzusaugen, weil das ist ja auch ein Problem. Es handelt sich hier nicht um einen riesigen, großen Ölteppich, den man lokal bestimmen kann, den man dann halt absaugen kann, sondern das sind hunderttausende kleine Fetzen und dann ist es mal dickes Öl und dann ist es mal so zerbröseltes Öl und zwar durch die Chemikalien zerbröseltes Öl. Also das ist tatsächlich so eine Art Krieg, den die Menschen hier führen und sie wissen den Ausgang nicht.
Machen die einen Unterschied zwischen Katrina, gleiche Gegend, und heute, dass das eine Naturkatastrophe war, wo gut, nun ja, von Menschen gemachte Deiche gebrochen sind, aber hier ist sie von Menschen gemacht, die Katastrophe?
Da machen sie schon einen Unterschied, weil sie halt sagen, wir sind Hurricanes gewöhnt. Wer hier in der Gegend wohnt, der weiß, es kommen im Jahr, jetzt um diese Zeit, kommen große Stürme. Und Hurricane Katrina war natürlich besonders groß. Aber darauf sind die Menschen eingestellt. Dann kommt eine Warnung, dann packen die ihre Sachen zusammen, vernageln ihre Häuser und fahren weg, um dann nachher wiederzukommen mit klopfendem Herzen und zu gucken, was ist denn von meinem Haus noch übrig. Und dann geht es an den Aufbau. Und hier ist halt die Krise eine fortwährende Krise, wo das Ende ja nicht in Sicht ist. Und natürlich, genau wie Sie gesagt haben, es ist eine menschengemachte Krise. Die Menschen sind sauer auf BP, dass die offensichtlich zusammen noch mit zwei anderen Unternehmen dort auf der Bohrinsel richtig geschludert haben und dass deswegen ihr Golf von Mexiko mit einer Menge Öl vollläuft.
Wenn wir jetzt schon bei BP sind, wir lesen und hören hier auch Berichte, dass BP vor Ort an der Golfküste der USA äußerst öffentlichkeitsscheu erstens ist und sogar pressefeindlich agiert und auch Interviews behindern würde. Sind Sie behindert worden?
Ich bin nicht behindert worden. Das war wohl am Anfang so. Am Anfang hat BP versucht, das ganz stark zu kontrollieren, hat Journalisten gesagt, nein, ihr dürft hier nicht fotografieren, ihr dürft keine Interviews machen und. Dann haben die mitbekommen bei BP, das ist gar nicht so gut. Wir haben sowieso schon so eine schlechte Presse. Und wenn wir jetzt auch noch blockieren, dann wird es ganz schlimm. Also, was BP jetzt gerade macht, ist, dass sie versuchen, die Botschaft, die sie haben, zu kontrollieren. Also, das ist letztendlich das, was jedes Unternehmen macht, ne? Also mit dem Einsatz von vielen Presseleuten und dass das alles etwas komplizierter gemacht wird. Also heute Morgen an dem Strand, dass die Leute, die dort aufräumen, das hat BP beauftragt, dann gibt es Unterauftragnehmer und wenn Sie da einfach mit dem sprechen wollen, der tatsächlich da diesen Strand leer räumt, dann wird das sehr schwierig und ich hatte zum Schluss jemanden neben mir stehen, der hieß Heat Manager, das war der Hitzemanager und der hat die ganze Zeit zugehört, was ich denn jetzt den Mann gefragt habe, der den Strand da sauber geräumt hat.
Also es ist immer noch einer dabei, so viel Geld haben Sie dann doch noch übrig, dass Sie immer noch den Pressesprecher mitschicken können und den Beauftragten. Haben Sie den Eindruck, dass die Ölbekämpfung vor Ort professionell stattfindet? Es gibt ja auch offenbar ausgeschlagene internationale Hilfsangebote.
Ich habe den Eindruck, dass es inzwischen professionell ist, bloß ich war ja gestern auf dem Meer unterwegs und wenn Sie dann mit dem Boot darüber fahren und das war jetzt gar nicht so eine weite Strecke, das waren 40 Kilometer und Sie haben plötzlich einen Eindruck von dieser Weite, von dieser unglaublichen Weite und es ist ja auch nicht so, dass man dann die ganze Zeit durchs Öl fährt, sondern es sind wirklich ab und zu mal so Flecken. Also Sie fahren durch blaues, tolles Wasser, Sie sehen sogar neben sich einen Delfin und plötzlich kommt dann halt so ein Ölschwarm, also so ein Ölfleck, da fahren Sie dann rein. Und dieses zu bekämpfen, das ist so schwer und das ist mir halt gestern aufgefallen, wie schwierig das ist, diese Fetzen von Öl aufzufangen und aufzunehmen und dann auch da zu sein, wenn ein Strom halt das Öl in Richtung Küste schiebt. Und was Sie gefragt haben, was die internationale Hilfe angeht, ich habe gestern auch jemand getroffen aus Europa, wo ich nicht unbedingt sagen soll, aus welchem Land er ist, weil man dann sofort weiß, von welcher Firma er ist und die helfen am Ground Zero, wie das inzwischen genannt wird, dort, wo die Deepwater Horizon untergegangen ist, die helfen dort am Ground Zero mit möglichst viel Öl dort an der Unglücksstelle abzusaugen und die haben ein neues System dort jetzt zum Laufen bekommen und der sagte mir, das sind schon die besten Leute, die da sind, aber es ist mangelt an Koordination und er ist auch der Ansicht, es wäre viel klüger gewesen, wenn man eine nationale Katastrophe ausgerufen hätte, weil ganz viele internationale Firmen ja ihr Material und ihr Gerät mit Schiffen hier reinbringen und die hängen dann zum Teil im Zoll fest. Also das sind so Sachen, da denkt man ja gar nicht dran und da war ich dann gestern auch ganz baff, als er mir das erzählt hat, ich mir dachte, wie jetzt hier deine Maschine hängt im Zoll fest? Also ja, wir mussten da erstmal eine Woche warten und dann gibt es so Regeln, dass dann die Maschine nur auf amerikanischen Schiffen hier in den Golf transportiert werden darf und das macht es natürlich extrem kompliziert und verschwendet Zeit.
Anna Engelke, unsere Korrespondentin vor Ort. Recht herzlichen Dank. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf und die Zeit ist knapp und sie wird verschwendet, wie wir gehört haben. Und der US-Präsident, der auch schon angesprochen worden ist, kann dazu nur Worte finden.
Dunkler Anzug, blauer Schlips und sehr lebendige Hände. Barack Obama wirkte bei seiner ersten Rede an die Nation ernst, aber auch optimistisch. Kein Krieg war der Anlass für seine knapp 18-minütige Ansprache aus dem Weißen Haus, doch er wählte in seiner Rede zur Ölkatastrophe im Golf von Mexiko kämpferische Worte. Er wolle seinen Schlachtplan vorstellen, sagte Obama. Erstens, wie das Öl beseitigt werden kann, zweitens, wie man den Menschen am Golf helfen will und drittens, was die Regierung plant, damit es nie wieder zu einer solchen Katastrophe kommt. Die seit Wochen andauernde Ölpest verglich der Präsident mit einer Epidemie.
The millions of gallons of oil that have spilled into the Gulf of Mexico are more like an epidemic.
Es werde wohl Jahre dauern, bis die Folgen der Ölpest beseitigt seien, sagte Barack Obama. Man werde so lange wie nötig daran arbeiten. Doch egal, wie umfangreich die Hilfe ausfalle, bis zum Ende dieser Belagerung, so seine Worte, verursache das Öl weitere Schäden.
No matter how effective our response is, there will be more oil and more damage before this siege is done.
Erneut unterstrich Obama, dass BP die Schäden der größten Umweltkatastrophe des Landes zu tragen habe. Er nutzte seine Rede, um einerseits zu beruhigen und Kontrolle zu demonstrieren. Und das ist bitter nötig. Nach Umfragen sind rund 70% der Amerikaner unzufrieden mit seinem Krisenmanagement. Andererseits nutzte der Präsident die Gelegenheit, neue Impulse für die amerikanische Energiepolitik zu geben. Die Tragödie vor der Küste sei die bislang schmerzlichste und stärkste Erinnerung daran, dass die Zeit für eine Zukunft mit sauberen Energien gekommen sei, betonte Obama nachdrücklich.
The tragedy unfolding on our coast is the most painful and powerful reminder yet that the time to embrace a clean energy future is now.
Zu lange hätte der politische Mut für wirkliche Innovation gefehlt. Und die Folgen dieser Untätigkeit könne nun jeder sehen. Man könne sich nicht länger erlauben, die Arten der Energiegewinnung nicht zu verändern. Obama zeigte sich offen für jede Idee aus jeder Partei, solange sie ernsthaft Alternativen zur Abhängigkeit von fossilen Energieträgern darstellen.
So I'm happy to look at other ideas and approaches from either party. As long as they seriously tackle our addiction to fossil fuels.
Doch noch konsumieren die USA rund 20% des weltweiten Öls, wie Obama anmerkte. Dabei besitze man gerade mal 2% der Vorräte.
Wenn die Katastrophe vor der eigenen Haustür stattfindet, dann fällt das Umdenken vielleicht etwas leichter. Die Botschaft hören wir wohl, allein uns fehlt der Glaube.
Paulinchen war allein zu Haus. Die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang mit leichtem Mut und sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen ein Feuerzeug, nett anzusehen. »Ei«, sprach sie, »ei, wie schön und fein, das muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan.« Und Minz und Mauns, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten, »der Vater hat's verboten. Miau, 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 lass stehen!« »Sonst brennst du, Lichterloh!« Paulinchen hört die Katzen nicht. Das Hölzchen brennt gar hell und licht, das flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Mauns, die Katzen, erheben ihre Tatzen, sie drohen mit den Pfoten, die Mutter hat's verboten, miau, 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 wirf's weg!« »Sonst brennst du, Lichterloh!« »Doch weh! Die Flamme fasst das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit, es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar, und Minz und Mauns, die schreien gar jämmerlich zu zweien, herbei, herbei, wer hilft geschwind, in Feuer steht das ganze Kind, miau, 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 zu Hilf, das Kind brennt, Lichterloh!« Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Asche blieb allein und beide Schuh, so hübsch und fein. Und Minz und Mauns, die Kleinen, die sitzen da und weinen, miau, 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 miau. Wo sind die armen Eltern, wo? Und ihre Tränen fließen wie's Bächlein auf der Wiesen.
Die wirklich großen Katastrophen kann man mit solchen Geschichten leider auch nicht verhindern. Aus Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter-Digger traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Die permanente Katastrophe, warum wir aus Schaden nicht klug werden, der Tag in HR2 Kultur. Jürgen Döschner, Wirtschaftsredakteur und Erdölexperte beim WDR, guten Tag.
Guten Tag.
BP ist auch, also die Geschichte von BP, und zwar die jüngste Geschichte von BP, ist eine Geschichte von Unfällen und Katastrophen, auch in den USA. Es gab in Alaska ein Leck in einer Pipeline, die sich dann als nicht gewartet herausstellte. Dann eine Explosion in einer BP-Raffinerie im Süden der USA. Man hätte also wissen können, und da bin ich bei unserem Thema, dass BP schlampt, und doch hat man es ihnen erlaubt, in der Tiefsee zu bohren. Wie kommt sowas?
Ja, das liegt daran, dass man zum einen denen geglaubt hat, die immer gesagt haben, das kann nicht passieren. Da gibt es genug Sicherheitsvorkehrungen. Und die gesagt haben, nun, okay, das war ein Fehler, wir lernen draus und werden es künftig besser machen. Das war bei BP so, aber das ist nicht nur auf BP beschränkt. Die Beispiele, die Sie genannt haben, sind nun mal zufällig von der Firma, die jetzt auch gegen das Ölleck im Golf von Mexiko zu kämpfen hat. Aber das ist ja kein Phänomen, das auf diese britische Ölgesellschaft beschränkt ist. Es gibt ja andere Beispiele. Beispiel zum Beispiel die Exxon Valdez, da ist der größte amerikanische Ölkonzern betroffen gewesen, oder die ständige Ölkatastrophe in Nigeria, da ist der niederländisch-britische Ölkonzern Shell betroffen. Es gibt andere Beispiele aus Russland, aus eigentlich allen Teilen der Welt, wo es Umweltkatastrophen im Zusammenhang mit dem Öl gegeben hat und wo verschiedene Firmen betroffen waren. Und immer sagen sie, nach der letzten Katastrophe künftig wird es besser werden. Und es wird eben leider nicht besser. Es wird, wie wir sehen, eigentlich eher noch schlimmer.
Was Sie beschreiben, ist eigentlich ein schmutziges Geschäft weltweit, und die Ölindustrie ist überall gleich.
In der Tat. Öl ist nach meiner Auffassung die schmutzigste Energieart, die wir überhaupt auf Erden haben. Es liegt nicht nur daran, dass dann, wenn das Öl unkontrolliert austritt, es die Umwelt verdreckt und verschmutzt und unbrauchbar macht. Es liegt auch daran, dass, wenn man es ganz ordentlich benutzt und verbrennt, dass dadurch CO2 entsteht und die Klimaerhitzung vorangetrieben wird. Es liegt auch daran, dass, was viele Menschen nicht wissen, bei der Förderung von Öl radioaktive Substanzen aus der Tiefe der Erde hochgeholt werden und auf der Oberfläche verteilt werden, wo sie mit den Menschen in Kontakt kommen können. Wir haben es hier mit einer sehr schmutzigen Energieform zu tun, und die meisten Menschen, insbesondere die Firmen selbst, die daran verdienen, die haben sich daran gewöhnt, dass es eine schmutzige Energie ist. Die haben das abgewogen. Sie haben gesagt, wir nehmen das in Kauf für unsere Gewinne beziehungsweise für unsere Annehmlichkeiten, dass wir preiswertes Benzin haben. Insbesondere die amerikanische Gesellschaft profitiert ja ganz besonders davon, weil dort das Benzin wenig besteuert ist und dort man noch am preiswertesten überhaupt fährt.
Dennoch hat man, nachdem diese Katastrophe so ein bisschen seziert worden ist und man gesehen hat, was es da für Versäumnisse gegeben hat und wie sehr da auf Profitmaximierung statt darauf geachtet worden ist, auf Sicherheit Wert zu legen, hat man den Eindruck, der Einfluss der Ölindustrie auf die amerikanische Gesellschaft und die Politik ist so groß, dass sie eigentlich machen können, was sie wollen. Beeinträchtigt das auch die Demokratie?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Sie sind ja inzwischen sogar in persona in die Strukturen der Demokratie vorgestoßen. Ich nenne nur Dick Cheney, den früheren Vizepräsidenten unter George W. Bush. Der kam von einem Ölzulieferer, Halliburton, eine sehr große und einflussreiche Firma. Und es gibt viele andere Beispiele dafür, wie dieser Machtstrang von der Ölindustrie direkt in die Regierung, eben nicht nur in den USA, sondern in vielen Ländern genauso. Die Verbindung zum Beispiel zwischen Gazprom und der russischen Regierung ist ja schon fast sprichwörtlich.
Das gibt es hier bei uns auch. Also der ehemalige Wirtschaftsminister kam auch von der Energiewirtschaft.
So ist es. Mhm. Und in anderen Ländern, wo die Demokratie noch nicht so weit entwickelt ist, sieht es noch viel schlimmer aus. Und da gibt es durchaus eine sehr starke Verquickung zwischen dem Öl und der Demokratie, wie es eben ja insgesamt vielfach zu beobachten ist, dass da, wo wirtschaftliche Macht ist, auch eine gewisse Nähe und ein Einfluss auf die politische Macht entsteht und besteht. Und die Ölindustrie ist nun mal weltweit die mächtigste, mit den größten Umsätzen, den größten Gewinnen überhaupt. Und deshalb ist es eigentlich nur logisch, dass dort auch der größte Einfluss auf die Politik ausgeübt wird. Und in Kombination mit den Risiken und mit der Gefahr, die vom Öl ausgeht, für die Umwelt, für die Menschen, ist das natürlich eine sehr bedenkliche Entwicklung.
Jürgen Döschner, Wirtschaftsredakteur und Erdölexperte beim WDR. Recht herzlichen Dank. Die US-Gesellschaft als der größte Ölverbraucher der Welt hat jetzt also eine Erdölkatastrophe vor der eigenen Haustür und verursacht nicht mehr nur Katastrophen in weiter Ferne. Das könnte, das haben wir vorhin von Obama gehört, das Umdenken oder zumindest das Nachdenken fördern. Schauen wir mal, wie das bei uns ist in Europa. Auch da haben wir gehört, die Verquickungen zwischen Energieindustrie und Politik gibt es da auch. Da waren die Ölunfälle aber schon immer dicht bei den Verbrauchern, die sensible Küste des Atlantiks oder der Nordsee, vor der die Tanker havarierten. Und haben wir was daraus gelernt?
Es ist der Nachmittag des 13. November 2002, ein Mittwoch. Im spanischen Fernsehen kommt die erste Meldung über die Havarie der Prestige. Aus Galicien erreicht uns gerade eine Eilmeldung. Ein Tanker mit 27 Besatzungsmitgliedern an Bord droht 48 Seemeilen westlich von Finisterre zu sinken. Rettungshubschrauber sind in das Gebiet unterwegs. Um 3:15 hat der Kapitän der Prestige die Küstenwache angefunkt. Sein Schiff sei leckgeschlagen. Die Hubschrauber holen die Besatzung von Bord. Nur Kapitän, erster Offizier und ein Maschinist bleiben auf der Prestige. Die Behörden verbieten dem Kapitän, einen Hafen anzusteuern. Der Tanker läuft stattdessen in den nächsten Tagen weiter auf das offene Meer hinaus, hinterlässt einen fast 40 Kilometer langen und 200 Meter breiten Ölteppich. Am Samstag, den 16. November, erklärt Landwirtschafts- und Fischereiminister Arias: Glücklicherweise müssen wir wegen des schnellen Eingreifens der spanischen Behörden, die das Schiff von der Küste wegbeordert haben, anders als in früheren Fällen keine ökologische Katastrophe befürchten. Doch schon am nächsten Tag erreichen die ersten Ölklumpen die galizische Küste. Die Behörden erlassen ein Fangverbot für Fische und Meeresfrüchte. Am Dienstag, den 19. November, knapp eine Woche nach dem ersten Notruf, bricht die Prestige schließlich auseinander. 250 Kilometer vor der galizischen Küste sinkt sie auf den Meeresboden. Die noch unbeschädigten Tanks werden dem Druck in 3.500 Metern Tiefe nicht standhalten, warnen Experten. Bergungsschiffe mit Tauchrobotern werden zum Wrack in Marsch gesetzt. An der Meeresoberfläche sollen Spezialschiffe das Öl abschöpfen, auch ein deutsches Ölbekämpfungsschiff eilt zu Hilfe. Doch immer mehr Ölflecken erreichen die galizische Küste. Die Menschen dort verlangen mehr Unterstützung. Und Ministerpräsident Aznar erklärt am 28. November: Man kann natürlich Alarmismus betreiben, so wie es einige gezielt tun. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, dem die wirklichen Daten entgegenzuhalten. 3 Tage später, am 1. Dezember, erreicht der Ölteppich auf breiter Front Galizien. An über 500 Kilometern Küste wird Öl in großer Menge angeschwemmt. Weit mehr als 150 Strände sind völlig ölverschmiert. In Santiago de Compostela gibt es die erste Großdemonstration gegen das Krisenmanagement. Am darauffolgenden Sonntag besucht König Juan Carlos das Krisengebiet, in dem Tausende Freiwilliger und die Armee verzweifelt gegen den schwarzen Schlamm kämpfen. Doch Regierungschef Aznar bleibt weiter in Madrid. Erst eine Woche später gibt er erstmals Fehler zu. Es ist möglich, dass wir in der einen oder anderen Situation zu lange gebraucht haben, aber das haben wir sofort korrigiert. Es ist möglich, dass an dem einen oder anderen Strand, an dem einen oder anderen Tag Material fehlte. Am nächsten Tag war es da. Wir haben alles Menschenmögliche getan, einer Katastrophe zu begegnen, wie wir sie in unserem Land noch nie erlebt haben. Insgesamt liefen mehr als 60.000 Tonnen Schweröl aus der Prestige aus. Fast 3.000 Kilometer Küste wurden verpestet. Noch heute lassen sich giftige Rückstände in den Meerestieren der betroffenen Küstenregionen nachweisen. 8 Jahre nach dem Unglück soll nun Ende diesen Jahres ein Prozess wegen der Begehung von Umweltverbrechen geführt werden. Die Staatsanwaltschaft fordert 12 Jahre Haft. Für den Kapitän der Prestige.
Einer muss ja schuld sein. Reinhard Spiegelhauer über die Havarie des Tankers mit dem schönen Namen Prestige vor der Küste Nordspaniens.
Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund. Bautz, da geht die Türe auf und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh! Jetzt geht es klipp und klapp, mit der Schere die Daumen ab, mit der großen, scharfen Schere. Hei, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort.
Ziemlich gewalttätige und blödsinnige Drohung, die mit dem Schneider und der großen Schere, aber auch die nutzt nix. Die permanente Katastrophe, warum wir aus Schaden nicht klug werden, der Tag in HR2 Kultur. Jörg Feddern, Ölexperte von Greenpeace in Hamburg. Guten Tag. Herr Feddern?
Ja?
Ja. Aufwachen ist immer erst, wenn es die eigene Küste betrifft, wenn vor der eigenen Haustür die Katastrophe droht. Da haben wir schon gehört, das haben wir schon gehört in der Sendung. Das kennen wir ja auch als menschliche Konstante. Jetzt schauen wir mal mit Ihnen vor die eigene Haustüre. Wie sieht es in der Nordsee aus? Kann das da passieren, was jetzt im Golf von Mexiko passiert ist?
Solch ein Unfall wie im Golf von Mexiko ist auch hier durchaus denkbar in der Nordsee. Wir haben hier nur den Vorteil, dass die Wassertiefen in der Nordsee direkt etwa bei 200 Meter liegen, sodass man bei einem Unfall noch mit Tauchern arbeiten kann. Aber diese Ölfelder sind so gut wie leer und die Ölindustrie dringt immer weiter nach Norden, sprich in den Nordostatlantik. Und dort geht es dann auch in Regionen vor bis zu 500 Metern. Und sollte es da zu einem Unfall kommen, haben wir ähnliche Verhältnisse wie im Golf von Mexiko. Soll heißen, dort kann man mit Menschen nicht mehr arbeiten. Man braucht Technik, Roboter. Und wir haben ja gesehen, dass das eben nicht dazu beiträgt, solchen Unfällen Herr zu werden.
Nun haben wir eigentlich ein Loch in der Nordsee und das haben wir schon seit 20 Jahren. Es ist gebohrt worden zwischen Großbritannien und Norwegen von einer britischen Firma 1990. Die haben Öl gesucht und Gas gefunden. Und es hat dann einen Gas-Blowout gegeben, beinahe eine riesige Explosion. Und dann haben sie ganz, ganz schnell die Flucht ergriffen. Und seitdem strömt dort Methan aus und niemand tut etwas dagegen, obwohl das ein Klimagas ist, 24 Mal stärker als CO2. Das heißt, wir haben so ein Loch. Wir müssten eigentlich wissen, dass es nicht so einfach ist, in der Tiefe zu bohren.
Das ist genau richtig. Man sollte sich zügig an dieses Loch heranmachen, um zu zeigen, dass man sowas etwas beherrscht. Was Sie richtig sagen, Methan ist ein stark klimaschädliches Gas und es ist eigentlich unverantwortlich, dieses Loch sich selbst zu überlassen. Methan ist auch hochgradig explosiv, entzündlich. Das ist letztlich ein Skandal mitten in der Nordsee. Aber es ist nicht nur dort, sondern auch vor der norwegischen Küste kommt es zu Unfällen. Gerade in letzter Zeit die Gullfaks C, eine der größten Plattformen, stand kurz vor einem Blowout. Man konnte es gerade noch verhindern. Und auch die Geschichte zeigt es. Bravo Alpha, auch in der norwegischen See 1977, und andere Plattformen zeigen immer wieder, dass man technisch Probleme hat und meistens zum Glück bisher mit dem blauen Auge davon kommen kann. Aber das schließt eben so ein Unfall wie im Golf von Mexiko auch bei uns nicht aus. Deswegen ist die Forderung von Greenpeace an diesem Punkt, dass man die Tiefseebohrungen, vor allem erstmal neue Lizenzen nicht mehr vergibt, einstellt, sich zurückzieht und vor allem alle Plattformen, die es gibt, auf ihre Sicherheitsmaßnahmen hin überprüft und gegebenenfalls diese auch stilllegt.
Nun steht die Gullfaks C, eine der größten Ölbohrplattformen der Welt, die Sie gerade erwähnt haben, 174 Kilometer vor der norwegischen Küste auf ungefähr 220 Meter Wassertiefe. Da hätte man fast noch, naja, ein bisschen, also schwierig wird es schon, aber hätte man fast noch mit Tauchern dran gekonnt. Würden Sie sagen, in solchen Tiefen, wo man noch mit Tauchern dran kann, da kann man es noch riskieren?
Ja und nein, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man die Sicherheitsstandards, weil die Sicherheitsstandards erstmals überprüft und guckt, ob man auch in diesen Tiefen, auch 200 Meter ist schon eine reelle Tiefe, das ist nicht mal eben so darunter zu tauchen, dass man diese Plattform überprüft, um sicherzugehen, dass es, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, man diesen Schwierigkeiten sehr schnell Herr werden kann. Das ist der Punkt, aber wir sehen auch in der Vergangenheit, es gab ja auch Unfälle in flacheren Regionen. Das Geschäft der Offshore-Industrie ist ein gefährliches. Man handelt mit hochexplosiven, hochentzündlichen, hochgiftigen Stoffen, sei es das Öl, sei es das Gas. Es ist ein riskantes Geschäft und man muss dann eben, weil man das weiß, auch mit sehr hohen Sicherheitsstandards arbeiten. Das tut man unterschiedlich. Es gibt in Norwegen zum Beispiel andere Vorschriften als in England oder in Dänemark oder in Niederlanden, die alle dort arbeiten. Wichtig ist, dass man erstmal international gleiche, hohe Sicherheitsstandards einführt, damit alle gleich handeln können.
Und wenn das jetzt in den Griff zu bekommen wäre und tatsächlich weniger Unfälle oder gar keine Unfälle mehr passieren würden, das ganz normale Ölbohren, können wir uns das leisten?
Wir können es uns noch ein wenig leisten, aber wir müssen zusehen, dass wir den Klimawandel in den Griff kriegen. Das heißt, das Ölzeitalter muss auslaufen, ob wir nun neue Erdölvorkommen entdecken oder nicht. Es wird Zeit, dass wir uns von dem Öl verabschieden, weil wir ein Klimaproblem haben. Das wissen wir seit 4 Jahren. Wir wissen es eigentlich schon sehr viel länger und es wird Zeit, dass wir uns aus dem Ölzeitalter verabschieden und uns Richtung Effizienz und vor allem dem Ausbau der erneuerbaren Energien widmen. Das tun wir zum Beispiel in Deutschland relativ gut und in anderen europäischen Ländern ist man schon zum Beispiel schon so weit, dass man statt Plattformen große Offshore-Windanlagen in die See stellt, um den notwendigen und benötigten Strom zu produzieren. Das ist sauber, das ist sicher und ich denke, da sollte die Reise hingehen.
Jörg Feddern, Ölexperte von Greenpeace in Hamburg. Recht herzlichen Dank.
Gerne.
Fast 110 Millionen Tonnen Rohöl haben wir allein in Deutschland im letzten Jahr verbraucht. Das meiste davon direkt verbrannt, 10% davon in die Produktion von Gegenständen gesteckt. Wenn man sich an diesem Verbrauch nicht mehr beteiligen möchte, um die Ölwirtschaft nicht mehr zu befeuern, also jetzt aussteigen statt zu warten, bis das alles irgendwann mal tatsächlich großtechnologisch geschehen ist, was macht man dann? Tanja Küchle probt den persönlichen Ölausstieg in ihrem eigenen Haushalt.
Auch ich bin schuld am Loch im Golf von Mexiko. Denn das Loch, aus dem seit Wochen Öl austritt, wurde auch für mich gebohrt. Ich geb's offen zu, ich brauche Öl. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt wird die Wohnung ausgemistet. Alles Ölige fliegt raus. Zimmer für Zimmer. In der Küche geht's den Plastikschüsseln an den Kragen. Kleine, große, runde, rote, transparente. Alle Aufbewahrungsboxen raus. Genauso wie das Messer mit dem Plastikgriff und die Frischhaltefolie. Die Flasche Apfelsaft im Kühlschrank ist auch fällig. Sie besteht aus PET und hat damit einen Erdölanteil von fast 100%. Jetzt den Aufschnitt aus den Packungen friemeln, Wurst und Käse. Aber wohin damit? Und was ist überhaupt mit dem Kühlschrank? Gitter und Hauben, die ganze Innenverkleidung, Kunststoff. Aber der Kühlschrank muss erstmal bleiben. Ist ja so schlecht zu transportieren, das sperrige Ding. Die Kaffeemaschine daneben ist kleiner und die Entscheidung schnell getroffen. Adieu, Kaffee-Pet-Kaffee. Und ab ins Bad. Was haben wir hier? Shampoo, Lippenstift, Make-up und Gesichtscreme. In der steckt sogar Erdöl drin. Uah, die Tuben und Tiegel aus Kunststoff wandern in den Müllsack. Außerdem der Duschvorhang, die Haarbürste aus Plastik, der schicke Föhn mit Ionentechnologie und meine Zahnbürste. Ob's die auch aus Zellstoff gibt? Sonst habe ich ein Problem. Für die Waschmaschine gilt dasselbe wie für den Kühlschrank. Sperriges Großgerät darf erst einmal stehen bleiben, unter Vorbehalt, versteht sich. Aber das Waschmittel muss weg. Es enthält Stoffe, die auf Rohöl basieren. Ethen, Propen, Butadien, Benzol, Toluol etc. pp. Der chemische Baukasten des Erdöls wird verwendet, um fast jedes chemische Produkt herzustellen. Auch Wasch- und Reinigungsmittel, Farben und Lacke und Arzneimittel. Ha, ich habe die Aspirintabletten vergessen. Die kommen pro Tablette auf einen Erdölanteil von 35%. Also weg damit. So, als nächstes der Schreibtisch. Kugelschreiber, Filzstift, Lineal, Locher, Schere und Taschenrechner. Ihr seid alle mitschuld am Loch im Golf von Mexiko. Ab in die Tonne mit euch. Okay, ich bin schuld. Aber jetzt tue ich was dagegen und bringe Opfer. Sogar auf meine EC-Karte. Nie mehr Plastikgeld. In Zukunft zahle ich bar. Aber, oh nein. Auch mein Laptop hat ja ein Gehäuse aus Kunststoff. Mein Arbeitsgerät, mein Tor zum weltweiten Internet. Speicher aller Fotos der vergangenen 10 Jahre. Adieu. Mein Laptop, wärst du doch nur so groß wie ein Kühlschrank. Aber jetzt habe ich es geschafft. Oder? Was ist mit dem weltweiten Transport von Gurken und Kiwis? Ich könnte regionale Waren kaufen. Aber auch regionale Bauern fahren Traktor. Puh, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Schuldbewusstsein ist ganz schön anstrengend, wenn nur dieses blöde Loch nicht wäre.
Es wird schwierig, wenn man ganz alleine und ganz persönlich loskommen will vom Erdöl. Ein Selbstversuch von Tanja Küchle, die versuchte wenigstens mal zu klären, was es bedeuten würde, ganz persönlich aus der Ölwirtschaft auszusteigen. Ob man mit solch einem Ausstieg Ölkatastrophen wie die am Golf von Mexiko verhindern könnte, sei dahingestellt. Jedenfalls wäre schon viel geholfen, wenn es solche Katastrophen nicht mehr gäbe. Dann könnte man sich etwas gelassener um den Ausstieg aus der Ölwirtschaft, den persönlichen und den allgemeinen, kümmern. Hans-Jochen Luhmann, Projektleiter in der Forschungsgruppe Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und Autor des Buches »Die Blindheit der Gesellschaft«. Guten Tag. Wenn man zunächst einmal nur die großen Ölunfälle und Katastrophen anschaut, von denen es eine lange Reihe gibt, seit Erdöl gefördert wird, dann kommt man zu dem Schluss, dass wir aus Schaden offenbar nicht klug werden. Warum sind wir blind, wie Ihr Buch das ja auch im Titel sagt, blind der Gefahr der drohenden Katastrophen gegenüber?
Meine Antwort ist da doppelt. Zum einen kann man, glaube ich, nur sagen, wir lernen schon aus Erfahrungen. Aber man lernt dann immer nur in dem Bereich, in dem das Unglück passiert ist. Man lernt nicht breit genug. Und wenn man von dem einen schweren Fall auf den anderen lernen wollte, dann müsste man eben Konsequenzen ziehen, die ziemlich abstrakt sind, die in die Risikokultur gehen. Dann müsste man aus der Finanzsystemkrise für die Erdölwirtschaft lernen. Dann müsste man aus dem Arzneimittelskandalen und was da an Leid produziert worden ist, lernen für die Kernenergie und so weiter und so fort.
Ich meine, wir sind ja lernfähig eigentlich und aus Schaden klug werden, sagt ja sogar das Sprichwort, sollten wir können, aber wir können es ganz offenbar nicht. Was wäre denn zu tun gewesen, um die Ölkatastrophe am Golf zu verhindern? Was hätte man lernen müssen?
Man hätte sehen müssen, dass die Ölindustrie in einem hinsichtlich möglicher katastrophaler Unfälle sich auf einen Weg gemacht hat, wo das erst möglich wird. Nämlich sie geht in die Tiefsee, sie geht in die Antarktis. Und in solchen Tiefen sind Unfälle, wie sie immer passieren, ja, der jetzige ist ja nichts Besonderes von dem Unfallablauf her, auf einmal viel schadensträchtiger. Und das hätte man vorher sehen müssen, dass hier eine neue Qualität passiert, dass nämlich dort Unfälle möglich werden, die dann nicht mehr beherrschbar sind. Und damit muss man in eine neue Stufe der Risikokultur eintreten, nämlich man muss sicherstellen, dass so etwas nicht passieren darf. Und das kann man nach den Regeln der Risikokultur, kann man das auch weitgehend sicherstellen.
Also die Tatsache, dass wir in solche Regionen oder dass die Ölindustrie in solche Regionen vorstößt, ist der Tatsache geschuldet, dass die in den einfacheren Regionen vorkommenden Ölvorkommen entdeckt und zum großen Teil auch schon ausgebeutet sind. Und die jetzt noch anstehenden großen Öllager sind eben in solchen Tiefen und in solchen Regionen, wo es problematischer wird, sie auszubeuten. So, und jetzt sagen Sie, man hätte in dem Moment, in dem man sich bewegt, in diese Regionen ein völlig anderes Risikomanagement einführen müssen. Dann hätte die Ölindustrie aber nicht so viel Profite machen können.
Das weiß ich nicht, ob das stimmt, denn wie teuer das jetzt ist, das muss man ja dann erst noch mal rauskriegen. Also ich glaube, das Problem ist eher das Haus intern, das Problem liegt. Nämlich Sie müssen dann durchsetzen, dass die Personen, und in diesem Fall können wir es ja schon wunderbar nachvollziehen, da waren ja 4 Sicherheitskordons, die normalerweise hätten eingehalten werden müssen. Das Projekt war hinter der Zeit. Und wahrscheinlich war es so, dass der Verantwortliche beurteilt würde nach seinem Zeitmanagement und den Kosten, die er insgesamt auffindet. So, und also war für ihn ja diese Spezialeinheit innerhalb des großen Unternehmens BP wichtig, dass er Geld spart. Die Konsequenzen sind für seine Beurteilung nicht wichtig. Das heißt, wir haben eine Risikokultur in diesem Unternehmen gehabt, aber nicht nur in dem Unternehmen, dass es für den Einzelnen nichts ausmacht und das Unternehmen es auch gar nicht merkt, dass das Risiko des Gesamten aufs Spiel gesetzt wird. Es ist sogar so, dass die Vorgesetzten immer noch an den, sozusagen, wenn es gut geht, ist es wirklich so, dann wird Geld gespart. Und daran haben die Vorgesetzten sogar noch eine Mitbeteiligung.
Also das heißt, hier wird mit der Einsparung von Sicherheit Geld verdient, solange es keine Katastrophe gibt. Und den Katastrophenfall blenden wir deshalb aus, weil im Alltag verdienen wir etwas, wenn wir die Sicherheit außer Kraft setzen.
Ungefähr würde ich dem zustimmen. Aus Sicht der Unternehmensleitung muss man sagen, nein, es ist eigentlich gegen das Interesse des Unternehmens, dort nicht wirklich völlig durchzugreifen und die volle Aufsicht zu machen. Aber warum nun manchmal das auch noch passiert, dass sie nach dem Börsenwert schielen und da, das ist mir letztlich nicht verständlich, aber es passiert. Das sehen wir auch.
Gibt es Beispiele, wo diese Profitgier, die uns ja wohl alle eigen ist, gezügelt worden ist, aus denen man lernen könnte, wie man das macht?
Es gibt ein wunderschönes Beispiel und typischerweise aus den USA, in Deutschland wäre das nicht so möglich gewesen. Dort ist es passiert, dass in der Hochrisikobranche par excellence der Kernenergie ein Hedgefonds, eine Heuschrecke, ein Unternehmen übernommen hat und versucht hat, eben genau dieses lukrative Sicherheitspotenzial auszupressen zu Geldzwecken. Das hat die Atom Aufsicht wahrgenommen und ist in den Clinch gegangen und hat relativ kleine Fehler in der Risikokultur zum Anlass genommen, schließlich die Reaktoren dieses Unternehmens stillzustellen über anderthalb Jahre. Daran ist das Unternehmen dann faktisch im Börsenwert so weit runtergegangen, also so ähnlich wie sich das jetzt bei BP abzeichnet. Die Investoren haben massiv Geld verloren und die Kernenergieaufsicht hat das wirklich durchgesetzt. In Deutschland wäre das undenkbar. In Deutschland ist die Rechtskultur die, dass immer erst ein Schaden entstehen muss, bis man dem geschützten Eigentum etwas wegnehmen darf.
Vielleicht ist die US-Erdölindustrie das, was bei uns die Kernindustrie ist. Denn es gibt uralte Gesetze, das hören wir jetzt gerade in diesen Tagen, die zum Beispiel ausländische Helfer jetzt daran hindern, die es besser könnten, sowohl am havarierten Bohrloch besser agieren könnten, als BP das kann. Spezialisten aus Holland und aus Dänemark haben sich da angeboten, als auch die Bekämpfung des Öls an den Küsten besser in den Griff bekommen könnten, als die USA das kann. Da haben wir die Spezialisten, die Deutschen, aber die kommen nicht zum Zuge, weil nach US-Recht dann BP aus der Verantwortung heraus wäre. Das heißt, da steht sich, weil die Erdölindustrie vielleicht die ältere Industrie ist, die USA selber im Weg, und bei dem anderen hat es, bei der Kernindustrie hat es wunderbar geklappt. Das passt irgendwie nicht nebeneinander.
Doch, es passt meines Erachtens nebeneinander. Also Rechtskultur und Risikokultur hängen ganz eng zusammen und genau auf diesem Niveau muss das Lernen stattfinden. Das ist relativ abstrakt, aber da findet das Entscheidende statt. Und insofern ist es so, wie Sie sagen, es gibt die Kultur in der Kernenergie und eine andere Kultur bei der Ölgeschichte. Und jetzt wird wahrscheinlich genau das passieren, dass die Kultur, die Risiko- und Rechtskultur für die Ölprospektion hochgezogen wird. Und die spannende Frage wird sein, ob es wieder gelingt, nur für die Öl- und Gasförderung zu lernen und nicht für die anderen Bereiche mit.
Hans-Jochen Luhmann, Die Blindheit der Gesellschaft ist das Buch, was er geschrieben hat. Projektleiter in der Forschungsgruppe Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen des Wuppertal-Instituts. Recht herzlichen Dank.
Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muss draußen herrlich sein. Und im Felde patschet er mit dem Regenschirm umher. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind und der Robert fliegt geschwind durch die Luft, so hoch, so weit. Niemand hört ihn, wenn er schreit. An die Wolken stößt er schon und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immerfort. Und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen.
Die Geschichte vom fliegenden Robert aus Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter. Die permanente Katastrophe, warum wir aus Schaden nicht klug werden, der Tag in HR2 Kultur. Wie sehr wir abhängig sind vom Erdöl und wie sehr wir mit Produkten aus Erdöl umgeben sind, das haben wir schon gehört. Auch unser Müll ist angefüllt mit langlebigen, nicht verrottenden Produkten aus Erdöl. Und wo dieser Müll nicht gesammelt und sorgfältig entsorgt oder gar recycelt wird, also fast überall auf der Welt, da gelangt dieser Müll in die Umwelt. Und wenn er ins Wasser gelangt, dann schwimmt er davon. Nur weg ist er dadurch nicht. Corinna Tertel.
Morgenidylle am Strand von Malibu in Kalifornien. Die Möwen sind schon wach, so wie einige Surfer. Der Strand ist verhältnismäßig sauber. Doch an die 32 Kilometer lange Küste von Malibu kommt genug Müll vom Pazifik angeschwemmt, erklärt Jennifer Vokola vom Umweltamt der Stadt.
Being such a long city, we're approximately 22 miles.
Deshalb hat die Stadt Malibu vor 2 Jahren ein Tabu für Plastiktüten in allen Geschäften verhängt, ebenso wie die Stadt San Francisco. Wenn schon so viel Müll vom Meer auskommt, dann reduzieren wir zumindest den zusätzlichen Müll, findet Malibu. Gegen Hawaii allerdings sind die Müllmengen an der kalifornischen Küste ein Klacks. Der Strand ist übersät mit Plastikmüll. Hunderte und tausende Plastikteile, Flaschen, Seile, Verschlüsse, alles Mögliche. Die 27-jährige Umweltaktivistin Kelly Suzui hat die Stiftung Plastic Free Hawaii gegründet. Plastikfreies Hawaii. Immer wieder geht sie zusammen mit Teams an den Strand, um den Müll einzusammeln.
Denn Hawaii liegt mitten im Pazifik, zwischen den Küsten Nordamerikas und Asiens. Und hier wird der Müll angeschwemmt, der auf dem Pazifik umhertreibt und von den ganzen Staaten drumherum ins Meer gekippt wird.
This whole rim, it ends up here.
Und natürlich der Müll von allen Schiffen, Kreuzfahrtschiffen, Containerschiffen, Fischereikähen. Die dürfen ja eine bestimmte Menge Müll ins Meer schütten. Das muss aber aufhören. Wer in See sticht mit 15 Tonnen Proviant und Verpackung, der muss das auch wieder zurückbringen. Der darf das nicht einfach ins Meer kippen, sagt Kelly. Der Müllteppich auf dem Pazifik ist riesig und er wächst. Wissenschaftler schätzen, dass er eine Fläche von 100 Quadratkilometern hat, so groß wie Zentraleuropa. Auf einen Quadratkilometer Wasser kommen 18.000 Plastikteile. Und bei Exkursionen haben Wissenschaftler eine millionenfach höhere Konzentration von Giften im Wasser festgestellt als bei Wasserproben von anderen Meeresstellen. Und teilweise gab es 6-mal mehr Plastik als Plankton. Die genaue Lage des Teppichs ist gar nicht exakt auszumachen. Je nach Jahreszeit und Strömung bewegt sich der Müllstrudel bis zu 1.600 Kilometer nach Norden bzw. nach Süden. Und der Plastikkram schwimmt auch nicht nur oben auf der Wasserfläche, erklärt Kelly. An manchen Stellen ist der Teppich zwischen 30 und 90 Meter tief. Es ist das ganze Zeug, das von den Stränden und aus den Flüssen ins Meer kommt und durch die Strömung sich an einem Ort sammelt. Kirsten James von der kalifornischen Umweltorganisation Heal the Bay, Schütze die Bucht, bringt das Müllproblem auf den Punkt. Die Einweggesellschaft. In den USA sind Wegwerfprodukte noch ganz selbstverständlich. Die Einwegprodukte sind nur ein paar Minuten im Einsatz, sagt sie. Und wenn dann die Hamburger-Verpackung und der Cola-Becher mit der Tüte in der Umwelt landen, werden sie zum Problem. Tiere verheddern und verfangen sich in dem Müll. Sie fressen ihn und verenden daran. Das Plastik verschwindet auch nicht aus dem Meer. Es löst sich auf in kleine Teile, wird zerrieben, wird eine Art Brei. Die Umweltschützerin Kelly Sotsui auf Hawaii ist besorgt über die weitreichenden Folgen, nicht nur für die Tierwelt. Die Fische essen das Zeug und am Ende essen wir den Fisch, der sich von dem Plastikzeug ernährt hat. Also im Endeffekt essen wir den Müll.
Es gibt also einen Plastikmüllteppich auf hoher See, so groß wie Zentraleuropa. Der Plastikmüllteppich sammelt sich auf dem Pazifik und streut sich aus an die Strände. Auch eine Form der Ölverseuchung, nur dauerhafter und permanent wachsend. Professor Michael Braungart, Professor für Verfahrenstechnik in Lüneburg und Rotterdam und wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts am Telefon jetzt in den USA. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die Katastrophe im Golf von Mexiko ist Ergebnis unserer erdölgetriebenen Wirtschaftsform. Die einzelne Katastrophe rüttelt uns dann immer auf. Die alltägliche Verseuchung, wir haben eben von dem Müllsee auf See gehört, die alltägliche Verseuchung nehmen wir irgendwie hin. Ist das normal? Müssen wir so wirtschaften? Wir haben auch in der Sendung schon gehört, dass wir von Erdölprodukten ja umgeben sind und dass es wirklich schwer ist, da auszusteigen.
Ja, in der Tat ist es so, dass wir uns dort auf eine Sackgasse begeben haben und jetzt geht es wirklich darum, die Dinge nochmal anders zu machen. Wobei ich schon widersprechen will, die Katastrophe im Golf von Mexiko ist nicht unbedingt mit Erdöl zunächst mal verbunden, sondern einfach mit ganz handfesten, handwerklichen Mängeln damit verbunden, dass Ingenieure Dinge auch nicht richtig ausgebildet sind. Das könnte auch was völlig anderes sein. Wie der Hurricane Katrina zum Beispiel, wo man hier bei uns in den USA genauso hilflos war, weil man für komplizierte Systeme einfach keine Finanzierung bekommt. Man kriegt immer nur eine Finanzierung von A nach B, aber komplexe Systeme zu verstehen, gibt es kein Geld. In Europa kriegen wir immer nur Geld, wenn wir die Probleme erhalten. Also ich kriege an der Universität in Lüneburg nur dann Geld, wenn ich die Dinge künstlich für unklar erkläre. Dann muss ich immer reinschreiben, mehr Forschung ist nötig. Und hier in USA bekomme ich nur dann Geld, wenn ich Pseudolösungen anbiete, die aber der Komplexität nicht gerecht werden. Das heißt, was jetzt eigentlich sein müsste, ist wirklich zu sagen, wir nehmen die Marktwirtschaft endlich mal ernst. Wir können nicht so wie bei den Banken, wie bei auch den anderen Bereichen immer bei der Gentechnik den Gewinn privatisieren und das Risiko der Allgemeinheit geben. Das kann es nicht sein. Und das heißt, es bedeutet, Produkte nochmal so zu machen, dass sie inhärent sicher sind. Mhm. Ich habe zum Beispiel der Firma Beiersdorf vorgeschlagen, doch ein Sonnenschutzmittel zu machen für Nivea, was am Strand liegen bleiben kann, weil ich kann es ja nie wirklich wissen, ob ich dann unter dem Handtuch dieses Sonnenschutzmittel wiederfinde. Die haben mich nur müde angelächelt dabei und haben gesagt, warum sollen wir das denn? Wir halten uns doch an die Gesetze. anstatt zu sagen, wenn etwas in die Natur kommen kann, muss es so sein, dass es biologisch nützlich sein kann, in biologische Systeme gehen kann und nicht Sondermüll in den Ozean wird. Das sind über 12 Millionen Tonnen Plastik, die jedes Jahr in die Ozeane gehen. Wenn es aber nur genutzt wird, wie ein Fernseher, wie eine Waschmaschine, dann wird es so gemacht, dass es technisch nützlich ist. Ich kann ein Energiesparfenster zum Beispiel nicht machen, ohne dass es eigentlich schädliche Elemente enthält, aber die sind nur schädlich, wenn sie in die Umwelt kommen. Das heißt, es könnte alles so entwickelt werden, dass es entweder nur biologische Nützlichkeit hat oder technische Nützlichkeit. Es gibt also gar keinen Abfall mehr von vornherein, sondern das Produktdesign ist gleich so gemacht, dass alles nur noch technische oder biologische Nährstoffe.
Also wenn ich, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, eine Sonnenmilch für den Strand produziere, dann produziere ich die in einem Behältnis, das auch am Strand bleiben kann und dort kein Unwesen treibt und nichts zerstört, wenn ich dort vergesse. Das heißt, es müsste sich auflösen sozusagen.
Kein Unwesen treibt, sondern was direkt wirklich biologischen Systemen nützlich ist. Wir haben zum Beispiel eine Eiscreme-Verpackung entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Dann muss ich nicht immer die Menschen erziehen mit Zeigefinger und sagen, du musst aber das einsammeln. Weil wenn wir das in Italien oder in Südfrankreich sehen, das Wegwerfen ist eigentlich ein lustvoller Vorgang. Es ist dafür da, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Nur wenn man in Schweden ist, muss selbst eine Bananenschale eigentlich eingesammelt werden, weil sie dort Jahrzehnte liegen bleibt. Dinge, die verschleißen, die kaputt gehen bei der Anwendung, müssen so sein, dass sie in biologische Systeme gehen können. Von vornherein, diese Eiscreme-Verpackung ist also nur eine Flüssigkeit bei Raumtemperatur. Und die ist nur als eine Folie, wenn sie gefroren ist. Sie enthält Samen von seltenen Pflanzen, sodass, wenn ich sie wegwerfe, baut sie sich innerhalb von 2 Stunden in der Stadt Rotterdam, in der Mitte in der Stadt, ab in 2 Stunden. Und gleichzeitig trage ich durch die seltenen Blumensamen zur Artenvielfalt bei. Das kann ich mit der lokalen Umweltgruppe ausmachen, welche Arten dort besonders bedroht sind. Das heißt, ich, wie ein Singvogel, der die Samen verbreitet, trage ich dann für die anderen Lebewesen zu leben bei. Bin also nicht weniger schädlich, sondern nützlich mit dem, was ich tue.
Also wir machen es dann wie die Ameisen, die machen ja auch keinen Abfall. Aber nochmal zurück zum Erdöl. Passt Erdöl in diesen Kreis, in diese Kreislaufwirtschaft, die Sie gerade beschreiben?
Ja, Erdöl ist ja praktisch nur ein Kredit aus der Vergangenheit.
Gewonnene Sonnenenergie, ja.
Ja klar, es ist ein Kredit davon, den man heute wunderbar verwenden kann, um zum Beispiel komplizierte Arzneimittel herzustellen. Aber um einfaches Plastik daraus herzustellen, ist es viel, viel zu schade. Oder um es erst noch gar zu verbrennen in Autos, ist es reine Dummheit, weil diese Kohlenwasserstoffe in der Tat für hochkomplexe Moleküle eine sehr sinnvolle Ausgangsbasis sind. Also gerade zum Beispiel für Arzneimittel oder auch für kompliziertere Kunststoffe, die aber so gemacht werden, dass sie von vornherein wieder in technische Kreisläufe zurückgehen können. Für Massenkunststoffe Erdöl zu verwenden, ist einfach nur dumm.
Michael Braungart, haben Sie die Ahnung, dass vielleicht die Katastrophe vor der US-amerikanischen Küste zu einem Umdenken führen könnte, das uns in eine Kreislaufwirtschaft Ihrer Art, wie Sie sie uns gerade vorgestellt haben, bringen könnte? Kurze Antwort bitte.
Also zum einen, ich glaube, dass wir das Öl auch in Europa bekommen werden über den Golfstrom. Also wir werden weiter noch mit konfrontiert, das ist auch nicht vorübergehend. Das Zweite ist, aus Angst werden die Leute nicht kreativ und die Menschen sind nur dann raffgierig, wenn sie Angst haben. Das heißt, das Erste ist erstmal anders zu sagen. Wir mögen, dass Menschen da sind und wir möchten kreativ die Dinge nochmal neu machen. Aber also nicht gegenteilig. Aus Angst ist niemand kreativ. Wie in Deutschland, wenn jemand humorvoll sein muss, dann ist das auch nicht. In Deutschland sagen wir, Spaß muss sein. Das ist genauso, da ist kein Spaß mit verbunden. Also aus Angst ist immer ein schlechter Ratgeber daraus. Und so eine Katastrophe schon gar nicht. Wir werden darüber eine ganze Generation an guten Ingenieuren verlieren. Denn wer will denn noch Ingenieur werden, wenn die Ingenieure so dumm sind, dass sie so etwas nicht stoppen können?
Professor Michael Braungart, Professor für Verfahrenstechnik in Lüneburg und Rotterdam und wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Und bis dahin sagt Tschüss, Florian Schwinn.
HR2 Kultur Podcast. Wann Tag ist, bestimmen Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.